Adoptierte Kinder weichen von dieser dominant verteidigten Norm ab. Ihre Existenz stellt sich vom Standpunkt der herrschenden Ideologie aus gesehen als Zumutung dar. In diesem Sinne erscheint das Leben der von Adoption Betroffenen als eine Leidensgeschichte. Adoptierte werden dargestellt als Menschen mit problematischer Sozialisation und lebenslangen Identitätskonflikten und scheinen sich mitunter auch selbst so zu verstehen. Wir haben dazu ein Gespräch mit dem bekannten Adoptionsforscher Professor René Hochsbergen von der Universität Utrecht geführt und senden Ausschnitte aus diesem Telefoninterview.
Herr Hochsbergen, wir freuen uns, dass wir am Telefon ein Interview mit Ihnen machen können. Es soll ja darum gehen, was macht Elternschaft aus, beziehungsweise wie verhalten sich soziale und biologische Elternschaft zueinander im gesellschaftlichen Diskurs? Wir fragen Herrn Professor Hochsbergen, Adoptionsforscher an der Universität Utrecht. Zunächst ganz kurz nochmal vielleicht zu Ihrer Person. Sie sind Hochschullehrer in
Psychologie und Pädagogik. Ja.
Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass Adoption immer noch tabuisiert oder stigmatisiert ist?
Ja, das noch immer so ist wie vor zum Beispiel 50 Jahren, würde ich nicht denken. Natürlich ist ein Kind zu bekommen durch Adoption eine andere Art für die Familie, als selbst ein Kind zu bekommen, die normale Fortpflanzung. Adoption ist natürlich etwas anderes und natürlich kann man Fragen haben, was ist los mit dem Kind und sie wissen vielleicht gar nichts vom Kind und so weiter. Das wird immer so sein. Wenn Sie das tabuisieren nennen, ja, das wird sich nicht ändern. Aber ich, für mich ist das nicht tabuisieren, das sind einfach reale Fragen.
Warum wird die biologische Elternschaft gegenüber der sozialen Gesellschaft doch präferiert?
Weil das ist einfach die normale Fortpflanzung. Sonst, ja, natürlich
als Norm,
ist das so.
Als Norm.
Und das hat nichts mit Adoption zu tun. Das hat einfach mit dem Gesetz, dass wir wollen bestehen bleiben als Sorte, als Menschheit.
Ja, aber das könnten wir ja auch mit Adoptierten. Das Gesetz ist ja eher eine juristische Kategorie. Und eine Gesellschaft politische.
Aber wir wollen auch uns selbst fortsetzen. Vielleicht will jeder Mensch so etwas wie Ewigkeit haben. Die Religionen sind nicht für nichts da. Und Religionen sagen oft, wir bleiben ewig da irgendwie. Und mit Kindern bleiben wir auch noch leben.
Aber dann käme ja ein bisschen ein ähnliches Problem, wie weit Projektionen und Kinder in Projektionen vorhanden sind. Und gefangen sind, oder?
Aber sie müssen Kinder bekommen und Adoption voneinander trennen. Weil wenn man adoptiert, dann hat es auch zu tun mit, ich möchte gern ein Kind erziehen, groß machen, versorgen und so weiter. Mhm. Das ist einfach Basis. Das ist ein Basisbedürfnis in
Elternschaft.
Das ist ein Basisbedürfnis. Und wenn man dann selbst kein Kind bekommen kann, dann werden ungefähr 5-10% von allen Leuten, die selbst keine Kinder bekommen, versuchen zu adoptieren. So, das ist also eine kleine Minderheit.
Ja. Trotzdem ist natürlich der Akt der Adoption doch der Annahme. Und kommt es nicht sehr darauf an, dass ein Kind von ihnen angenommen und in dem Sinne also auch adoptiert und geliebt wird? Sowieso, jedes Kind.
Natürlich, haben Sie völlig recht. Das ist auch der Fall. Ich sehe immer, dass Adoptiveltern im Durchschnitt, kann man sagen, bessere Eltern sind als die ganze Gruppe von Eltern. Mhm. Weil sie sind sehr auf das Kind bezogen, sie sind sehr auf das Kind gerichtet, sie wollen sehr viel mit dem Kind erreichen.
Mhm. Könntest du doch von Wunschkind praktisch sprechen, oder? Man könnte doch sehr sinnvoll eigentlich von Wunschkind sogar da sprechen, oder?
Hoffentlich sind alle Kinder Wunschkinder, aber besonders für Adoptivkinder ist das recht, was Sie sagen. Ja, es ist auch ein Idealismus. Aus Idealismus werden Kinder adoptiert, weil ungefähr, das wird in Deutschland auch so ungefähr sein, 10-15% von allen Adoptiveltern haben schon biologische Kinder. Das meint, sie brauchen die zu adoptieren, um eine Familie zu formen, zu bilden. So ein gewisses Maß von Idealismus gibt es auch.
Sie haben ja auch geschichtlich, glaube ich, gearbeitet und Sie kamen, glaube ich, in einer Veröffentlichung auch ein bisschen von den verschiedenen Phasen. Können Sie vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, welche Phasen man da unterscheiden kann, vielleicht in den letzten 50, 60, 100 Jahren?
Die letzten 50 Jahre, würde ich sagen, besonders in Holland, aber ich denke auch in Schweden und vielleicht auch in Deutschland, in Deutschland sehe ich auch etwas davon. Ich habe vier Generationen von Adoptiveltern voneinander unterschieden. Die Tradition verschlossene Adoptivelterngeneration, das war einfach die Generation vor 30, 40 Jahren. Die wollten sehr gerne Kinder haben, waren aber nicht imstande, selbst Kinder zu schöpfen und wollten dann adoptieren. Und meistens sind das dann auch Kinder, die in Deutschland oder in Holland oder in Schweden geboren sind. Diese Eltern waren auch ziemlich verschlossen. Sie wollten nicht oft mit dem Kind über Adoption sprechen, zum Beispiel. Und dass sie ein Kind adoptiert haben, wurde auch nicht an anderen mitgeteilt. Ich sage öfters nicht für alle. Und dann, ja.
Oder eher verheimlicht.
Ja, genau.
Tabuisiert ja, in dem Sinne auch noch.
Wenn sie über tabuisiert reden, sprechen, dann müssen wir an diese Generation denken. Und dann hat man die zweite Generation, die offene, idealistische Adoptiveltern, so nenne ich die dann. Und das hat angefangen mit den Adoptionen von Kindern aus anderen Ländern, besonders aus Asien und Südamerika und manchmal auch aus Afrika. Das waren ganz andere Kinder, andere Farbe, man wusste viel weniger von diesen Kindern. Oft waren das auch Kinder, die aus Armut freigegeben worden waren. Und diese Eltern hatten auch oft eigene Kinder. Die brauchten gar nicht ein Kind zu adoptieren, um eine Familie zu bilden. Sie waren sehr idealistisch und auch offen. Und ja,
also so 70er, 80er Jahre?
Und dann oder? Später wurde deutlich, dass mit diesen Adoptivkinder allerhand los war. Oft hatten die ganz schlimme Verhaltensprobleme, die sehr lange dauerten oder oft gar nicht verschwunden konnten, sodass wir viel mehr Kenntnis haben mussten, um besser mit diesen Kindern umgehen zu können. Ich nenne diese dritte Generation die realistische Generation. Die wollten auch viel mehr lesen über Adoption, über Schwierigkeiten, Verhaltensprobleme von Kindern und so weiter. Und ja, jetzt hat sich wieder eine Änderung vollzogen. Man kann sagen, dass jetzt, weil viel mehr Kinder aus China kommen, das sind ziemlich junge Kinder und für 95%, 90-95% sind das Mädchen, kann man sagen, dass man etwas optimistischer geworden ist, aber auch fordernder. Man will wirklich sehr junge Kinder haben, und oft aus China, zum Beispiel in Holland sind voriges Jahr schon 800, 900 Kinder aus China angekommen, das sind sehr viele. Man will ein junges Kind haben.
Kurze Zwischenfrage, wie ist der Anteil zu den
naja, geborenen Kindern? 40, 50
also potenziell?
Kinder. In Holland werden fast keine Kinder freigegeben. Und in Deutschland ist das mehr, das weiß ich, aber das ist ein größeres Land.
Also ist ein großer Anteil von
Deutschland. Ja, in Deutschland ist es relativ auch etwas mehr, aber das wird auch jedes Jahr weniger jetzt. Genau dasselbe Prozess wie in Holland. So, die letzte Generation ist auch sehr fordernd. Und das war die zweite Generation, die offene, idealistische Generation, war es gar nicht. Die akzeptierte leicht ältere Kinder 3, 4, 5, 6 Jahre alt oder vielleicht noch älter. Aber die letzte Generation, die fordernde Generation, die will am meisten, nicht alle, aber am meisten Kinder unter 2 Jahre adoptieren. Die hoffen dann, die Eltern hoffen dann, dass es weniger Verhaltensprobleme geben wird mit ihrem Kind.
Sie weisen in Ihren Publikationen öfters darauf hin, dass Adoptierte in der Regel Probleme mit ihrer Identitätsfindung haben. Welche Rolle spielen dafür traditionelle Vorstellungen von Subjektkonstitution als Derivat, als Ergebnis einer biologischen Gruppe?
Ja, ich denke, dass die Probleme mit der Identitätsfindung damit zusammenhängt, dass man einfach als Mensch in der eigenen Stammgruppe leben will. Man will wissen, wer man ist, von wem hat man bestimmte Charakteristiken, bestimmte Merkmale. Und man fühlt sich sicherer in der eigenen biologischen Familie. Das ist einfach so. Und man muss es wirklich anpassen. Verstehen Sie das?
Man muss sich wirklich anpassen
an eine andere Familie. Und dann sieht man öfters, dass man sich einsam fühlt, dass man sich allein fühlt, dass man sich anders fühlt. So, die Identitätsprobleme von adoptierten Leuten, die muss man wirklich sehr seriös nehmen. Man muss akzeptieren, dass es das gibt. An der anderen Seite,
Die Frage ist natürlich, wie weit das eine sozusagen eine gesellschaftlich-politische Frage, eine soziale Frage ist, also beziehungsweise auch eine kulturelle Frage. Dahinter steht die Frage natürlich, wie weit man akzeptiert, eine Autobiografie zu entwickeln, im Gegensatz zu einer Biografie nur haben. Also Autobiografie sich selbst auch als Mensch setzen und entwickeln und sozusagen seine Freiheit annehmen.
Ja, ich kann das so sagen, aber ich sage, dass ohne Vergangenheit ist das sehr schwierig. Und die Vergangenheit findet man in der eigenen biologischen Familie.
Warum biologisch? Warum nicht kulturell? Warum nicht sozial?
Das gehört zusammen. Die biologische Familie ist natürlich auch Kultur und sozial verknüpft an die neue Generation. Das verstehe ich ganz genau. Ich würde sagen, dass ohne Vergangenheit mit dem Leben in der eigenen biologischen Familie es sehr schwierig ist, einfach schwierig ist, sich völlig sicher zu fühlen von sich selbst aus, weil man hat dann nicht so sehr die Hilfe von der Familie gehabt. Natürlich haben Adoptivkinder sehr viel Hilfe von der Familie, der Adoptivfamilie. Natürlich ist das so. Und grundsätzlich mehr als die anderen Leute. Aber was ich meine ist, das ist Gefühl. Das ist Gefühl der Zusammensein. Ich sage zu meinen Studenten über, ein Kind ist seine Eltern. Ich meine damit, ein Kind ist ein Teil von seinen Eltern. Und damit meine ich mental, psychisch, nicht nur physisch, aber auch psychisch. Und das ist ganz wichtig. Mhm. Und für adoptierte Kinder ist das schwierig, nicht immer, aber öfters ist das schwierig, um das wieder zu erholen. Daher sieht man auch, dass viele dieser Kinder, wenn die erwachsen sind, nach ihrem Herkunftsland reisen wollen, nach Suche ihrer biologischen Familie, Bruder oder Schwester und so weiter. Das machen die meisten, 90-95%, versuchen das. Untersuchungen haben uns das gelernt. Und das ist auch kein Problem für Adoptiveltern. Die können ruhig ihr Kind damit helfen und so weiter. Und das ist auch wichtig, das zu tun. Mhm. Und ich sage auch nicht, dass alle Adoptivkinder sich unglücklich fühlen. Das ist gar nicht so. Aber die müssen mehr Schwierigkeiten überwinden dan andere Leute. Und was ich hier gefragt habe über die Identitätsfindung, das ist ein wirklich wichtige Sache. Haben Sie recht.
Gut, Herr Hochsbergen. Wir bedanken uns sehr für das Gespräch.
Auf Wiedersehen.
Ja, tot ziens.
Dem Adoptionsforscher fällt es schwer, Adoption nicht in erster Linie unter den Vorzeichen einer Abweichung vom Normalen, nicht als defizitäre und prekäre Form der Verwandtschaft zu verstehen. Wiewohl er Adoptionseltern ein häufig hohes Maß an Idealismus bescheinigt, verkennt er den emanzipatorischen Impuls dieser Form von Familienbildung. Denn Adoption ist per Definition der Akt der willentlichen Annahme eines Kindes. Sie ist die positive, gewollte Zustimmung zu der Lebensform und Rolle des Mutter- bzw. Vaterseins als bewusster Entscheidung für einen Lebensabschnitt, wenn nicht für ein ganzes weiteres Leben. Wenn Elternschaft zu einem bereits geborenen Menschen freiwillig zustande kommt, nicht nur als Resultat von Sexualität gesehen wird, stellt dies das Eltern-Kind-Verhältnis von vornherein auf eine gewaltfreie Basis. Diese freie Entscheidung kann erst die Übernahme von Verantwortung begründen. Die gängige Rede vom Wunschkind entfaltet nur mit diesem positiven Blick auf Adoption ihren wohlverstandenen Sinn.